Achtung Bibel, der neue Blick auf die alte Schrift. Eine Sendereihe von Stefanie Jeller.
Am Anfang der christlichen Botschaft steht eine Frau. Eine, die Apostelin genannt werden kann, noch vor Petrus und den anderen Männern. Die Rede ist von Maria Magdalena. Die barocke Kunst stellt uns diese Frau halbnackt vor, mit offenem Haar und als ehemalige Prostituierte. Nichts davon steht in der Bibel. Wer war Maria aus Magdala? Die Theologin Andrea Taschel-Erber, Vizerektorin der Kirchlich-Pädagogischen Hochschule Wien-Krems und die Expertin in Österreich für Maria Magdalena, sagt:
Ja, Maria von Magdala ist eine Person, die Jesus sehr nahe gestanden hat. Sie ist diejenige, die außer Maria, die Mutter Jesu, in allen vier kanonischen Evangelien des Neuen Testaments genannt ist, erwähnt ist. Das ist schon bemerkenswert, weil ansonsten haben Frauenfiguren in den Evangelien kleinere Rollen. Sie ist aber diejenige, die in allen Evangelien vorkommt und von daher offensichtlich eine besondere Rolle gespielt hat. Um dieser besonderen Rolle auf die Spur zu kommen, muss man schauen, in welchem Zusammenhang, in welchem Kontext bekommt sie ihren Auftritt in den Evangelien. Und da zeigt sich, dass sie ihren Auftritt vor allem in diesem Geschehensbogen von Passion und Ostern bekommt. Sie ist die Zeugin der Kreuzigung, Zeugin der Grablegung, Zeugin am Ostermorgen und also diejenige, die für die Eckpunkte des christlichen Glaubensbekenntnisses die Gewährsperson ist, Garantin ist.
Aber Maria Magdalena als große Sünderin, das ist ein Missverständnis. Dass Johannes unter dem Kreuz stand, dass Thomas ein Ungläubiger sei und dass die Juden schuld am Tod Jesu wären, sind weitere Missverständnisse, im letzten Fall mit tödlichen Folgen. Wie konnte es dazu kommen? Fehldeutungen der Bibel haben als Ursache ungenaue Zitate, aus dem Zusammenhang gerissene Sätze und in den Text hineingelesene eigene Haltungen und Interessen. Oft sind es frauenfeindliche oder judenfeindliche. Wer überzeugt war, dass Frauen nicht predigen sollten, fand Wege, die erste Zeugin der christlichen Botschaft zu verdrängen und durch eine barbusige Dame zu ersetzen. Es steht so in der Bibel, würde der Fundamentalist sagen, aber so ein Sprichwort unter Fachleuten, ein Fundamentalist darf nicht umblättern. Umblättern und genau lesen, das werden wir nun tun. Zu Wort kommen Bibelwissenschaftler, die an einem Buch mitgeschrieben haben, das dieser Sendung zugrunde liegt. Bibel falsch verstanden, hartnäckige Fehldeutungen biblischer Texte erklärt, erschienen im Verlag Katholisches Bibelwerk. Der beste Zeitpunkt, um die so missverstandene Maria Magdalena kennenzulernen, ist der Ostermorgen. Maria Magdalena kommt als Erste zum Glauben, zum gläubigen Sehen, erklärt Andrea Taschel-Erber.
Da gibt es die besonders schöne Geschichte in Johannes 20, wo sie am Ostermorgen zum Grab kommt, zunächst einmal das leer vorfindet, nicht zu deuten vermag, schließlich den Auferstandenen selbst sieht, ohne ihn zu erkennen, dann aber von ihm persönlich angesprochen zu Erkenntnis des Auferstandenen kommt. Sie erhält dann auch einen Auftrag von ihm, den sie ausführt. Ja, und sie verkündet die Osterbotschaft den anderen. Das ist ihre Rolle als Apostelin, auch wenn sie in den Evangelientexten nicht als Apostelin genannt ist, aber sie erfüllt die Kriterien, geschickt gesandt zu sein. Ja, Apostello bedeutet senden, also sie ist gesandt vom Auferstandenen, die Osterbotschaft zu verkünden.
Noch bis ins Mittelalter wird Maria Magdalena als Apostelin bezeichnet, ja sogar als Apostola Apostolorum, als erste der Apostel.
Wir haben im Mittelalter noch viele Darstellungen in der Kunst, Legenden, die ihre Rolle als Apostelin ausmalen. Sie gilt zum Beispiel als die Missionarin Frankreichs im südfranzösischen Legendenkreis. Es gibt viele Bilder im Hochmittelalter, wo sie auch in verschiedenen Orten in Frankreich als Predigerin auftritt oder auch auf einer Kanzel steht. Das hört dann allerdings alles in der Neuzeit auf, wo sie quasi ihren Heiligenstein verliert und nur mehr so als die erotische Femme fatale des Christentums gesehen wird.
Wie konnte das geschehen? Fehldeutungen, bewusste oder unbewusste, sind die Ursache. Das beginnt bei frühchristlichen Schriftstellern ab dem 2. Jahrhundert. Das Ergebnis? Wir haben Maria Magdalena als Lehrerin vergessen.
Warum haben wir sie als Lehrerin vergessen? Weil die Strategien der Kirchenväter sehr erfolgreich waren. Vor dem Hintergrund dessen, dass Frauen eben nicht lehren sollten, man denke an 1 Korinther 14 oder an 1 Timotheus 2, war das ja auch eine Herausforderung. Also vor dem Hintergrund dessen, was wir in den Briefen des Paulus finden oder auch in späteren Briefen, die Paulus zugeschrieben werden, dass Frauen schweigen sollen, sich unterordnen sollen, nicht lehren sollen, nicht herrschen sollen, also sprich sich eine Autoritätsposition anmaßen. Vor diesem Hintergrund war die Geschichte, dass eine Frau auftritt und lehrt, verkündet, Apostelin ist, eine besondere Herausforderung für frühchristliche Autoren. Und dieser Herausforderung begegnen sie mit besonderen Strategien, um zu erklären, warum es genau ausgerechnet eine Frau ist, warum es zum Beispiel nicht Petrus ist, der als erster den Auftrag erhält, die Osterbotschaft zu verkünden. Und die Strategien sind folgende. Sie wird als die neue Eva gesehen, Eva als die Sünderin schlechthin, als die Frau, die den Tod gebracht hat über die Menschheit, Maria von Magdala typologisch die neue Eva, die nicht den Tod, sondern das Leben bringt. Aber dadurch ist sie schon immer zusammengedacht mit einer Sünderin. Und sie ist gleichzeitig das Bild der Kirche. Dort, wo sie lehrt und verkündet, tut sie das als Symbolfigur für die Kirche. Es gibt Texte bei den Kirchenvätern, wo darauf Bezug genommen wird, dass sie im Markus-Evangelium schweigt. Dort tut sie das als Frau. Und dort, wo sie lehrt, tut sie das nicht als Frau, als Individuum, sondern als Symbolfigur für die Kirche. Und mit diesen Strategien hatte man eben Erfolg.
Maria Magdalena als neue Eva, als Symbol für die Kirche. Wie aber konnte Maria Magdalena zur Prostituierten werden? Ein ganzes Bündel von Bibelstellen musste dafür herhalten und ein Gefäß mit einem teuren Salböl.
Es gibt ja verschiedene Texte, die von Salbungsgeschichten im Neuen Testamenten erzählen. Es gibt eine Sünderin im Lukas-Evangelium, die Jesus die Füße salbt. Im Johannes-Evangelium ist es Maria von Bethanien, die Jesus die Füße salbt. Bei Matthäus und Markus ist es eine anonyme Prophetin, die Jesu Haupt salbt. Wenn man all diese Frauen zusammennimmt, hat man einen Namen Maria und man hat eine Sünderin, die Jesus salbt. Maria von Magdala kommt mit dem Salbgefäß am Ostermorgen zum Grab. Das ist so ihr klassisches Attribut, ist auch eine Salbende. Und schrittweise werden diese verschiedenen Frauen miteinander in Beziehung gebracht, miteinander verbunden, verwechselt, könnte man auch sagen, wobei die Zusammenstellung mit der Sünderin nicht einfach eine harmlose Verwechslung ist. Da steckt dann natürlich auch schon eine Strategie dahinter, wenn man die Texte genauer unter die Lupe nimmt. Und am Ende haben wir dieses Bild der Sünderin, das der Apostelin überlagert, übermalt und auf die Dauer auch verdrängt.
Dass die Sünderin eine Prostituierte sein musste, ist dabei der Fantasie der Ausleger zuzuschreiben. Sie haben sich noch einen Satz nutzbar gemacht. Maria von Magdala, so steht es im Lukas-Evangelium, ist eine Frau, aus der Jesus 7 Dämonen ausgetrieben hat.
Jetzt ist natürlich die Frage, wofür stehen diese 7 Dämonen? Die 7-Zahl deutet auf eine besonders schwere Krankheit hin? Oder ist es überhaupt eine physische Krankheit? Sind es psychosomatische Symptome? Oder ist es überhaupt ein auffälliger Lebensstil, dass sie nicht den gängigen Rollenerwartungen entspricht, wie auch Jesus selbst den Vorwurf erhält, in den Evangelien von Dämonen besessen zu sein? Was dahinter steht, historisch, das wissen wir nicht. Aber diese Information hat eine ziemliche Karriere gemacht, ja, und beigetragen dazu, das Bild der Maria von Magdala in ein schlechtes Licht zu rücken. Weil diese Dämonen sind später als Laster interpretiert worden, als Todsünden. Und durch die Siebenzahl war sie sozusagen diejenige, die von besonders vielen Lastern behaftet war. Ja, um sie dann aber auch als große Heilige wiederum zu stilisieren. Eine, die so tief in den Sünden war, die hat es geschafft zu bereuen, sich zu bekehren und ist dann trotzdem die Apostelin geworden. Das ist die Botschaft des Mittelalters. Später aber ist diese Rolle der Apostelin dann immer mehr in den Hintergrund gedrängt worden und übrig geblieben ist dieses Bild der Sünderin.
Erst in den letzten Jahrzehnten kann sich Maria aus Magdala von ihren Fehl- und Missdeutungen befreien. Zu verdanken ist das der historisch-kritischen Bibelwissenschaft, vor allem der feministischen Forschung. Und mittlerweile ist es auch offiziell. 2016 hat Papst Franziskus Maria von Magdala den männlichen Aposteln gleichgestellt und ihren Gedenktag zu einem kirchlichen Fest gemacht. Es ist der 22. Juli. Andrea Taschel-Erber, die Bibelwissenschaftlerin, erklärt, dass Maria aus Magdala nicht nur Lehrerin und Apostelin ist, sondern eine Prophetin und dabei für heutige Frauen ein Vorbild sein kann.
Maria von Magdala im Johannesevangelium ist diejenige, die einen besonderen Weg des Sehens unternimmt. Ja, sie kommt zum Grab, sieht das Grab, deutet es zunächst nicht richtig, sieht die Engel, ohne die zunächst zu deuten, sieht den Auferstandenen, als sie sich vom Grab abwendet und kommt dann aber doch zu einem tieferen Sehen und zum Erkennen. Also sie ist wie eine Prophetin des Alten Testaments, wenn sie sagt, ich habe den Herrn gesehen, erinnert das an Jesaja 6, an die Beauftragungsvision. Von daher kann man sie auch als Prophetin sehen, als eine Visionärin. Und wichtig ist auch ihre Rolle, dass sie die Kontinuität wahrt in den Geschichten zum Beispiel von dem, was am Karfreitag passiert, bis dahin, dass die Jesusbewegung weitergehen kann, gerade auch durch ihr Zeugnis. Und diese Rolle der Maria von Magdala als prophetische Visionärin, als Lehrerin, als Verkünderin, die ist durchaus auch heute ernst zu nehmen, gerade auch in ihrer Vorbildfunktion für Frauen.
Die Bibel und ihre gröbsten Missverständnisse. Das Johannesevangelium verdankt seinen Namen einem Missverständnis, einer vielleicht harmlosen Fehldeutung. Als Jesus am Kreuz stirbt, heißt es, da steht auch der Jünger dabei, den Jesus liebte. Den Namen des Jüngers erfahren wir nicht. Der Jünger, den Jesus liebte, begegnet uns mehrere Male im Johannesevangelium, immer ohne Namen. Andrea Taschel-Erber.
Diese Figur ist eine, die durch ein besonders tiefes Sehen und Erkennen ausgezeichnet ist, in einer besonderen Nähe zu Jesus dargestellt ist. Man könnte auch sagen, mit dieser Figur setzt sich die johannäische Schule oder die Gemeinschaft, die hinter dem Evangelium steht, ein besonderes Denkmal. Diese Figur bleibt aber namenlos. Es ist immer der andere Jünger, gerade auch in der Gegenüberstellung zu Petrus ist es der andere Jünger, der schneller glaubt, der tiefer erkennt, der ein besonderer Zeuge Jesus ist.
Die Ausleger haben aus ihm den Apostel Johannes gemacht, einen der Söhne des Zebedäus, ja sogar den Verfasser des Johannesevangeliums.
Es gibt eine Stelle im Johannesevangelium, da tauchen die Zebedaiden, die Söhne des Zebedäus, neben dieser Figur des Jüngers, den Jesus liebte, auf in Johannes 21. Von daher ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Figur des Jüngers, den Jesus liebte, zusammen zu sehen ist mit dem Zebedaiden Johannes. Aber es steckt eben eine sehr, sehr lange Tradition dahinter. Man möchte ja auch ein so bekanntes Evangelium nicht einer anonymen Figur anvertrauen.
Und so glauben viele bis in höchste kirchliche Ämter, dass Johannes unter dem Kreuz stand und später das Evangelium schrieb. Dafür müsste er allerdings gute 120 Jahre alt geworden sein. Schade nur, dass damit für uns beim Lesen etwas verloren geht, wenn wir dem Jünger, den Jesus liebte, einen Namen geben. Denn mit diesem Jünger könnten wir selbst gemeint sein.
Ja, im narrativen Erzählzusammenhang des Evangeliums bietet diese Figur natürlich auch das Potenzial als Identifikationsfigur für die Lesenden, für die Hörenden, sich auch genau mit dieser Figur besonders zu identifizieren. Quasi als ob diese Figur auch den Platz der Leser und Leserinnen im Erzählwerk vorgeben könnte.
Der Jünger, den Jesus liebte. Eine Figur, in die wir uns beim Lesen hineinversetzen können. Ähnlich wie der Apostel Thomas, der als ungläubiger Thomas in die Geschichte einging. Eine grobe Fehldeutung. Thomas war nicht dabei, als der auferstandene Jesus seinen Jüngern erschien, und er verlangte Beweise. Er wollte die Finger in seine Wundmale legen. Der Barockmaler Caravaggio hat das anschaulich dargestellt. Doch die biblische Geschichte sagt nicht, ob Thomas schließlich seine Finger in die Wundmale Jesu gelegt hat. Und die Bibel sagt auch nicht, dass Thomas ein Ungläubiger blieb. Die Bibelwissenschaftlerin Andrea Taschel-Erber erklärt:
Ja, Thomas könnte für all diejenigen stehen, die wirklich Beweise brauchen, ja? Die einfach selbst sehen möchten, sich selbst überzeugen möchten. Und das ist auch etwas, das nicht abgewertet wird im Evangelientext, sondern die Erzählung nimmt das tatsächlich ernst und schildert eine schöne Begegnung mit dem Auferstandenen, wo Jesus sich ihm auch darbietet, dem Thomas. Ihm aber dann auch sagt, sei jetzt nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Und genau diesen Weg geht dann Thomas. Er kommt zum Glauben. Eigentlich müsste man vom gläubigen Thomas reden, nicht vom ungläubigen.
Am Ende spricht Thomas eines der stärksten Glaubensbekenntnisse überhaupt aus. Er sagt zu Jesus, mein Herr und mein Gott. Die Bibel und ihre gröbsten Missverständnisse. Sie hören Teil 2, Missverständnisse des Neuen Testaments. Zum Schluss eine Fehldeutung mit tödlichen Folgen. Wenn Juden die Schuld am Tod Jesu zugeschoben wird. Seit jeher löst diese Fehldeutung Judenverfolgung und Pogrome aus. Tatsächlich gibt es Stellen, die sich nicht nur für heutige Ohren antijüdisch anhören. Aber sind sie ursprünglich so gemeint? Zum Beispiel der sogenannte Blutruf in der Szene vor Pontius Pilatus. Jesus wird zum Tod verurteilt. Pilatus wäscht sich die Hände, sagt, er sei unschuldig am Blut dieses Menschen. Und das ganze Volk ruft, Zitat, sein Blut über uns und unsere Kinder. Matthäus Kapitel 27, Vers 25. Nimmt damit das Volk die Schuld am Blut Jesus sozusagen auf sich? Darüber sprechen wir mit dem Bibelwissenschaftler Boris Repschinski in Innsbruck, mit dem wir am Telefon verbunden sind. Sein Blut über uns und unsere Kinder. Ist dieser Satz nicht krass?
Das ist total krass. Und ich glaube, das Problem bei so einem Vers ist, der wird dann krass, wenn man ihn so heraushebt aus der Geschichte, in der er dann ja steht. Nicht? Und das scheint mir das große Problem mit vielen solchen Stellen zu sein in der Bibel. Man vergisst zu leicht, dass das Matthäusevangelium mir eine Geschichte erzählt. Eine Geschichte über Jesus und seine Freunde und die Leute, die ihn mögen und die Leute, die ihn vielleicht auch nicht so mögen. Und diese Geschichte, die impliziert auch noch einmal, dass hinter diesen Ereignissen, die Matthäus erzählt, noch einmal Gottes Wirken und Gottes Gnade steht. Und diese Geschichte mit dem ganzen Volk und dem Blut, das über uns und unsere Kinder kommt, das ist eine Geschichte, die beginnt eigentlich schon im ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Da geht es nämlich um Sündenvergebung.
Es wird bis heute in der Bibelwissenschaft heiß diskutiert, wie der Vers zu deuten ist, wenn das Volk ruft, sein Blut über uns und unsere Kinder. Boris Repschinski sagt, wir hören hier einen Ruf nach Erlösung und nicht eine Schuldzuweisung. Doch das kann nur wissen, wer das Matthäusevangelium von seinem ersten Kapitel anliest.
Diese Geschichte beginnt schon ganz zu Beginn des Matthäusevangeliums im ersten Kapitel, wo es genau heißt, dass Jesus, das wird ja der Engel erzählt, das dem Josef, dass die Aufgabe von Jesus sein wird, die Sündenvergebung für sein Volk zu erwirken. Und diese Geschichte, die zieht sich eigentlich durch das ganze Evangelium durch. Man hört immer wieder dieses Thema der Sündenvergebung, wie das aufkommt.
Zum Beispiel in der Erzählung vom Gelähmten, dem Jesus die Sünden vergibt und alle erstaunt sind, dass er das überhaupt kann. Beim letzten Abendmahl dann sagt Jesus über den Becher mit Wein, das ist mein Blut für euch zur Vergebung der Sünden. Leben und Tod Jesu wirken also vergebend, sind die Erlösung.
Und dieses Volk, das da vor Pilatus steht, das sieht das plötzlich und sagt dann, sein Blut über uns und unsere Kinder, das ist kein Ruf danach, dass Jesus jetzt hingerichtet werden muss und sterben muss und dass wir dafür Verantwortung übernehmen, sondern das ist ein Ruf, dass wir diese Erlösung brauchen. Und das finde ich spannend. Und diese Perspektive, die verliert man, wenn man einfach so einen Vers rausholt. Und problematisch wird es dann natürlich in einem Gottesdienst, wo man nicht diese ganze Geschichte erzählen kann, sondern wo man eine Passion liest, in der das Teil davon ist. Eine dramatische Erzählung, die ja so ganz auf den Tod Jesu hinläuft und wo so etwas dann falsch verstanden werden kann. Und in der Geschichte ja auch falsch verstanden worden ist. Ich meine, dieser Vers ist ja also von Kirchenvätern an durch die Geschichte hindurch immer wieder auch Grund gewesen für Judenverfolgungen oder für Antisemitismus. Gut, Antisemitismus, das ist ein Wort aus dem 19. Jahrhundert, aber das hat es immer gegeben.
Etwa während der Kreuzzüge, da werden Massaker an Juden mit dem Blutruf begründet. Papst Innozenz III. Will eine harte Behandlung der Juden wegen dieser Bibelstelle. Und Martin Luther versteht den Blutruf als Fluch, der sich in den Leiden des jüdischen Volkes erfüllt habe. Die Bibel und ihre gröbsten Missverständnisse. Man könnte auch sagen, die Bibel und die fundamentalistische Auslegung. Fundamentalismus ist nichts Harmloses. Das muss sich wer über die Bibel predigt, bewusst machen.
Also ich glaube, zum einen muss man sich der Folgen bewusst sein, was heißt das eigentlich, wenn man einen Text ohne Kontext liest. Also wenn man eine Geschichte oder einen Bibelvers herausholt und sagt, das ist jetzt das, was da gesagt wird, das stimmt meist nicht. Meistens sind das ja Teile, die sich in eine Erzählung hineinfügen. Das ist wie wenn man ein Puzzlespiel ausbreitet und 1000 verschiedene Teile hat und erst ganz am Ende setzt sich das zu einem Bild zusammen. Und das geht oft mit der Bibel so. Und Leute, die so diese Verse herausnehmen, die sind dann oft in Gefahr, fundamentalistisch zu argumentieren und zu sagen, so ist es und nicht anders. Und das verkürzt eigentlich die Botschaft der Bibel. Das verkürzt eigentlich auch die Botschaft des Matthäus-Evangeliums, die eine Botschaft des Heils ist, die ja eigentlich eine Botschaft der Freude ist darüber, dass Jesus nicht nur gestorben und auferstanden ist, sondern dass das für uns geschehen ist. Dass das, wie es Matthäus 27, 25 sagt, über uns und auch über unsere Kinder geschehen ist.
Sagt der Jesuit und Bibelwissenschaftler von der Universität in Innsbruck, Boris Repschinski. Sein Blut über uns und unsere Kinder. Der Vers wird wohl weiterhin anstößig klingen. Wer das Matthäusevangelium liest, von Anfang an, kann heraushören, dass es eine urmenschliche Sehnsucht nach Erlösung gibt.